Ihr Lieben, das ist dieser eine Vers in der Schrift, den ich euch gerne vorlesen würde. Und da heißt es, und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen über Völker, Nationen, Sprachen und Könige. So steht es geschrieben in Offenbarung 10, Vers 11. Und im Vers vorher heißt es an dieser Stelle, dass das Büchlein, das zuvor noch im Mund war, süß war, aber als sie es geschluckt hatten im Magen, wurde es bitter. Ein Vers später heißt es dann, dass der Tempel neu ausgemessen werden müsste. Und gewöhnlich wenden wir kennen diese Passage, auf 1844 an. Das ist die Erfahrung der Milleriten. Erst entdeckten sie die Prophetie über die 2300 Jahre. Und sie entdeckten, dass die Welt enden würde, das Gericht würde stattfinden. Sie haben beides überkreuzt, dass es ein Ereignis wäre. Und das war eine Botschaft der Hoffnung für sie. Es war süß im Mund, aber dann folgte das bittere Erwachen, es folgte die Enttäuschung. Das heißt, dieses Büchlein, dieses Daniel-Büchlein mit der Prophetie wurde dann bitter im Magen. Und dann fingen sie aber an, weil sie den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben, zu studieren, zu beten und sie suchten nach einer Erklärung, um den Fehler zu finden. Und sie fanden den Fehler. Und deswegen erging jetzt das Gebot, was Gott gesagt hat, ihr müsst abermals weissagen. Und sie erkannten, dass nach den 2300 Jahren aus Daniel 8, Vers 14 Christus nicht auf die Erde kommen würde und damit die Weltgeschichte abgeschlossen werden würde, sondern Christus würde im himmlischen Heiligtum, der Tempel sollte neu ausgemessen werden, ins Allerheiligste gehen am 22. Oktober 1844. Das heißt, das Heiligtum wäre nicht die Erde aus Daniel 8, Vers 14, es wäre im Himmel. Und es wäre damit auch nicht die Wiederkunft, von der die Rede ist. Das heißt, sie sollten neu verstehen den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum. Und nun mein Punkt. Könnte es sein, dass diese Weissagung, abermals Weissagen, eine größere Bedeutung hat als nur 1844, sondern sich selbst hinüberstreckt bis ins Jahr 1888, dass auch in diesem Zeitraum sie neu und abermals weissagen sollten und den Tempel neu ausmessen sollten, ihren Fehler, der sich eingeschlichen hat, die letzten 40 Jahre seit der Enttäuschung korrigieren sollten und den Dienst Christi im Allerheiligsten besser verstehen sollten, nachdem sie verstanden haben, er ist ins Allerheiligste gegangen und auch die Bedeutung von diesem Dienst in ihrem Leben, und zwar ganz praktisch, denn bisher waren sie gesetzeszentriert, aber jetzt sollten sie werden Christuszentriert. Dies ist die Geschichte von Gottes Volk, welches 1888 abermals weissagen sollte. Und der Titel lautet, eines fehlte ihnen noch, Christus aus den Augen verloren. Was interessiert uns heute, mögen einige sagen, die nicht ein Faible für Geschichte haben. Die Welt von 1888. Haben wir heute nicht genügend Gesprächsstoff, wenn wir die Medien einschalten? Und mein Punkt ist der, dass uns doch offenbart ist, wohin die Welt steuert. Wir wissen, was als nächstes kommt. Und wir wissen, was die nächsten Ereignisse sind. Aber selbst die Menschen da draußen spüren heute, dass sich irgendetwas anbahnt und dass die Welt wirklich verrückt geworden ist seit einiger Zeit. Und möge es sein, dass irgendeine Agenda durchgepeitscht wird. Vielleicht die Agenda 2030, danach kommt die Agenda 2040, dann kommt die Agenda 2050. Irgendwas fällt den Menschen in ihrer Bosheit schon noch ein. Das heißt, irgendwas bahnt sich an. Dafür brauche ich nicht Gottes Wort, um das zu merken. Und wir wissen, was sich anbahnt. Das nächste große Big Event wird sein das Sonntagsgesetz, was in Amerika anfängt, über die ganze Welt ging, so wie das Virus irgendwo anfing und dann über die ganze Welt gegangen ist. Dann kommt die Sichtung, der Spätregen, wir wissen, danach kommt der laute Ruf und dann kommt das Ende der Welt. Und diese Dinge sind für uns selbst, die wir darum wissen, teilweise schon seit Jahrzehnten irgendwie schwer zu begreifen, wie viel mehr für die Menschen da draußen schwer zu begreifen. Und deswegen gibt Gott uns eine Miniatur. Und die Miniatur von dem, was kommt, ereignete sich um 1888. Denn um 1888 gab es bereits, in Ansätzen zumindest, ein nationales Sonntagsgesetz. Es gab bereits in Ansätzen eine Sichtung innerhalb der Gemeinde, ein Spätregen, Der laute Ruf hatte bereits eingesetzt. Und das Ende der Welt, ist uns offenbart, war dort bereits in Planung und stand bevor. Das heißt, in unserer verrückten Zeit werden diese Ereignisse, die schon mal in Ansätzen da waren, dann zurückkehren. Diesmal wird die Welt wirklich enden. Und damit wir die Zukunft, damit wir das, was noch nie da war, in vollem Maße imstande sind zu verstehen, müssen wir zurückblicken. Sozusagen mit dem Blick in die Vergangenheit, in die Zukunft schauen. Und deswegen ist 1888 nicht trockene Geschichte, es ist nicht einfach geschehen und das war's, sondern es ist der Blick in die Zukunft. Und die Welt hat für ihren Blick in die Zukunft ihre Wahrsager, ihre Zeichendeuter, ihre Quacksalber, ihre Kartenleger, ihre Glaskugeldeuter. Aber was haben wir, ihr Lieben? Wir haben Nummer eins die Prophetie, die sich getreulich erfüllt, und wir haben Nummer zwei die Geschichte, was wir häufig nicht auf den Fokus haben. Denn die Schrift sagt, der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat, sagt, was einst gewesen ist, werde ich wieder hervorholen. Das ist das Prinzip. Deswegen lohnt es sich, in die Vergangenheit zu schauen. Und noch einen letzten Satz, dann ist der Vortrag nicht vorbei, aber dann ist meine Einleitung vorbei. Es gibt in der Endzeit mehrere Rollen. Und auch du wirst eine dieser Rollen einnehmen. All diese Rollen, manche führen zum ewigen Leben, manche führen zum ewigen Tod. All diese Rollen, die es am Ende gibt, die gab es 1888 bereits. Ich gehe auf diesen Punkt nicht nochmal ein. Wir werden aber einige Charaktere erwähnen und wie sie sich verhalten haben, wie ihr Charakter war, was sie gedacht haben, was sie geschrieben haben. Es wird viel darum gehen. Denk bitte dran, welche von diesen Rollen, alle sind bereits da gewesen, 1888, wirst du wohl einnehmen, wenn diese Ereignisse nach Gottes Zeitplan in der Weltgeschichte zurückkommen? So, nun ist es soweit und alles schien so unspektakulär. Der Ort war Minneapolis in Minnesota, und zwar das neu gebaute und errichtete Gemeindegebäude. Die Zeit war laut Kalenderjahr 1888. Das Ereignis war so unspektakulär wie damals vor 2000 Jahren im Obergemach. Wen in der Welt interessiert, was in diesem Obergemach geschieht? Und hier war es, wovon alles abhängen sollte, die Generalkonferenz, die GK für 19 Tage. Die Menschen, die kommen würden, wären 96 Delegierte, ca. 500 Besucher. Es waren Adventisten aus aller Welt. Und die Themen, über die gesprochen werden sollten, war die historische Betrachtung der 10 Königreiche. Interessiert das irgendjemand? Wäret ihr zu dieser GK gegangen? Dann die Göttlichkeit Jesu. Dann die Heilung der tödlichen Wunde, die Gerechtigkeit durch den Glauben und die Prädestination. Niemand hatte eigentlich jetzt wirklich große Erwartungen an diese GK. Alle würden sagen, so wie wir es immer sagen, eine Hauptsache, es würde gesegnet, eine gesegnete Veranstaltung sein. Aber ihr Lieben, es sollte ganz anders kommen. Und es sollte das eintreten, womit niemand gerechnet hat. Dies ist das bekannte Foto. Und der Ort ist auch richtig, aber der Zeitpunkt von diesem Foto ist früher im gleichen Jahr gewesen. Es war nicht genau zur GK, aber dies nur ein Detail. Uns ist offenbart, dass der Lauf der Weltgeschichte damals abhängig war von dem Ausgang dieser Generalkonferenz. Und die Welt hätte damit nicht gerechnet. Sie weiß es bis heute nicht, sie kann es nicht wissen, aber auch die Gemeinde hätte damit nicht gerechnet. Und bis heute wissen viele nicht, was damals alles auf dem Spiel stand. Die Welt kann darum nicht wissen. Warum? Weil die Welt in ihrer eigenen Welt lebt. Die Welt glaubt an die Entstehung aus einem Knall, einem akustischen Geräusch, wenn wir so wollen, an die Abstammung aus dem Tierreich, an dem Wahlrecht sogar beim Geschlecht, an die Nichtexistenz Satans, an dem Raushalten Gottes aus der Weltgeschichte, als würde er einfach alles laufen lassen und nur zusehen. Das heißt, die Welt glaubt damit an einen Haufen von Lügen, aufgetürmte Lügen. Und wir nennen das in der Psychologie eine Illusion, zu Deutsch eine Täuschung. Das ist ein psychotischer Zustand, eine eigene Interpretation der Realität. Und das ist die Definition für eine wahnhafte Vorstellung. Das heißt, die Welt befindet sich im Wahn. Sie lebt nach einer Lüge. Uns ist offenbart aber, dass die Realität, die Wahrheit in der Schrift abgebildet ist. Wenn wir nach Wahrheit suchen, brauchen wir etwas mit Autorität, an das wir uns wirklich halten können. Die erste GK fand im Jahr 1863 statt, in diesem Gebäude. Der Ort war Battle Creek, die Teilnehmer waren 20 Delegaten und seit diesem Beginn würden regelmäßig Generalkonferenzen bis heute, damit seit über 150 Jahren, abgehalten werden. Und hier würden wichtige Entscheidungen getroffen werden. Das weltweite Werk würde abgestimmt werden. Und auf dieser ersten GK 1863 wurde auch der Sinn von Generalkonferenzen definiert. Und da heißt es, die GK wird gegründet zur, wie bitte, Sicherung der Einheit und Effektivität der Arbeit und Förderung der gegenwärtigen Wahrheit. War diese Festlegung in weiser Vorahnung, dass die Einheit gewahrt werden sollte und dafür die GK ein Mittel ist? Denn bevor, und jener entscheidender Punkt, bevor 1888 zum Fiasko werden sollte, passierte etwas in der Gemeinde, nämlich die Einheit ging verloren. Das heißt, in der Zeit der Krise, das ist ein Muster für heute, wenn Gott beginnt zu wirken und die Krise kommt, wird in der Gemeinde vorher etwas passieren. Und zwar, die Gemeinde wird sich verstreiten. Es wird Streit aufkommen, unterschiedliche Gruppierungen, Abspaltungen. Sie werden sich uneins sein, sie werden abgelenkt sein, sie werden mit anderen Dingen beschäftigt sein. Und dies ist das Muster für heute, bevor die Krise in großem Maße zurückkommt. Wird Satan was in der Gemeinde bewirken? Er wird Spaltung bewirken. Verschiedene Gruppen. Die einen streben aufwärts, die anderen streben abwärts. Und die Zunahme der Spaltung in unserer heutigen Zeit in der Gemeinde zeugt davon, dass die Welt dabei ist, ihr Mindesthaltbarkeitsdatum verstreichen zu lassen. Die Welt heute ist nur verständlich im Kontext aus 1888, weil damals wurden gewisse Weichen gelegt, auf dessen Gleise wir bis heute reisen. Aber hier mein Punkt, selbst 1888 hatte seinen Kontext, hatte seine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte von 1888 war 1844. Wollen wir daher zu Beginn etwas Perspektive schaffen? Um 1844 entstand die sogenannte Adventbewegung und sie verkündigten die erste Engelsbotschaft, und zwar weltweit, vor allem in Amerika und vor allem in Europa. Verschiedene Menschen hat Gott dazu gebraucht. Es waren Tausende, die gebraucht wurden. Und ihr Fundament waren die Prophetien aus dem Buch Daniel. Denn dort spricht es vom Gericht und dort spricht es vom Ende der Welt. Und ihre Botschaft war, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. An einigen Orten mussten sogar Kinder predigen, und zwar übernatürlich. Das heißt, sie haben ihre Spielecke verlassen, sind über den Stuhl auf den Tisch geklettert, wir haben darüber gesprochen, und haben dann in einer Art und Weise, einer Ernsthaftigkeit, wie sie noch nie zu einem Erwachsenen gesprochen haben, sie zur Umkehr gerufen und zur Hingabe zu Jesus gerufen und die Erwachsenen gebeten, ihr Leben Jesus zu übergeben, weil davon würde ihr ewiges Schicksal abhängig sein. Nachdem sie fertig waren, gingen sie zurück zu ihren Murmeln. Warum war das so? Weil in diesem Land den Erwachsenen es per Gesetz, so weit gehen die Gesetze unserer Welt, untersagt war, zu predigen. In Amerika berief Gott einen Mann namens William Miller. Als er die Weissagungen untersuchte, wurde ihm bewusst, dass die Bewohner der Erde in der letzten Zeit der Weltgeschichte lebten. Doch sie wussten es nicht, bis heute, ihr Lieben. Er erkannte die Verderbtheit der Kirchen, die ihr Interesse von Jesus auf die Welt verlagert hatten. Überall erkannte er Heuchelei, Finsternis, geistlichen Tod. Er war zutiefst bewegt. Sind wir zutiefst bewegt? Gott forderte ihn auf, seine Farm zu verlassen. Uns ist offenbart über diesen William Miller, der berufen wurde von Gott, dass er wiederholt von Engeln besucht wurde. Und dass diese ihm die Prophetien verständlich machen sollte. Diese Bewegung war von Gott gewollt. Und es entstand so eine gewaltige Laienbewegung. Und ihre Botschaft war, Christus würde kommen gegen das Jahr 1843. Es gab jedoch nur wenige Prediger, die diese Botschaft annahmen. Ist es heute anders? Deshalb wurde sie größtenteils demütigen Laien übertragen. Farmer verließen deswegen ihre Felder, Mechaniker ihre Werkzeuge, Händler ihre Geschäfte und viele Berufstätige ihre Stellungen. Willig ertrugen sie mühevoll Arbeit, Entbehrungen und Leiden, um Menschen zur Buße und zum Heil aufzurufen. Trotz Satans Widerstand schritt das Werk ständig voran und viele Tausende nahmen die Adventwahrheit an. Am Ende wird es erneut eine Laienbewegung sein, weil die Großen dieser Welt die Wahrheit verschmähen und zurückweisen werden, wenn auch da es Bekehrungen geben wird, wie uns offenbart ist. Das heißt, die Kirchen zu Beginn ließen diesen William Miller und diese Laien, die Mechaniker, diese Farmer gewähren, weil sie davon profitierten, von diesem neu entfachten religiösen Interesse. Ihre Kirchen waren voll auf einmal, es war nie zuvor, war es voll, außer durch diese Erweckung. Exemplarisch ein Beispiel. Ein Ehepaar, welches das Advent erwartete, ging abends zu Bett. Und der Ehemann fragt im Bett seine Frau, habe ich heute irgendein Wort gesagt, was nicht vereinbar ist mit der Wahrheit und mit meinem Bekenntnis? Daraufhin hat die Ehefrau die gleiche Frage gestellt. Schatz, habe ich dich heute irgendwo verletzt? War irgendetwas in meinem Verhalten nicht angemessen? Nachdem sie beide sich diese Frage gestellt haben, beteten sie zu Gott, dass, sofern sie in Wort oder Tat gefehlt hätten, er ihnen doch vergeben möge. Hast du deinen Partner gestern Abend diese Frage gestellt? Hast du irgendwann die letzten Jahre, Jahrzehnte deinen Partner diese Frage gestellt? Auch wurden Fürbitten vernommen. Im Kämmerlein ist uns offenbart, in den Scheunen, in den Gärten, unter den Bäumen, oft gemeinsam beteten sie über Stunden ernstlich und häufig mit Weinen verbunden. Es kam zu einer zuvor nie dagewesenen Erweckung. Aber dann folgte die Opposition. Denn in dem Maße, wie das Weltende in den Zentrum ihrer Botschaft rückte, stieg die Opposition, und zwar das Weltende, welches einen Zeitraum erhielt. Und der Zeitraum für das Weltende, wo die Welt versiegen sollte, war der 21. März 1843 bis zum 21. März 1844. Und als dann dieser Zeitraum ausblieb, folgte die erste Enttäuschung. Und jetzt erst im großen Maße stieg die Opposition. Und nun waren die Kirchen, die es vorher haben laufen lassen, dieser Bewegung feindlich gegenüber gesinnt und haben damit letztlich die erste Engelsbotschaft, die Botschaft vom Gericht, verworfen. So heißt es, die Kirchen, die die erste Engelsbotschaft zurückwiesen, lehnten das Licht vom Himmel ab. Diese Gnadenbotschaft wurde verkündigt, um sie aufzurütteln und ihnen ihren wahren weltlichen und verderbten Zustand aufzuzeigen und sich auf die Begegnung mit ihrem Herrn vorzubereiten. Die erste Engelsbotschaft war trotzdem nach Gottes Plan ergangen, auch wenn die Menschen ein paar Dinge falsch verstanden haben. Das war immer schon so in der Geschichte. Damit wurden auch die Boten zu den Verfolgten. Und so ist es bis heute. Sofern eine Botschaft unbequem ist, und die Wahrheit ist immer unbequem, weil Satan kennt die Wahrheit und er wird alles in dieser Welt so verstricken und so laufen lassen, dass es per se unbequem ist, sich dann auf den richtigen Kurs zu begeben. Dann wird die Botschaft diskreditiert, also lächerlich gemacht, und dann werden auch die Boten diffamiert und über sie gespottet und einen Stempel bekommen. Da gibt es dann auch schon mal schnell einen Wikipedia-Eintrag, damit jeder weiß, wo du zu verorten bist. Das heißt, bei der Wahrheitssuche müsstest du dich letztlich bei den Verstoßenen erkundigen, die nicht hoch angesehen sind von dieser Welt, denn sie haben die Wahrheit. Viele wurden um ihrer ungläubigen Brüder, viele wurden von ihren ungläubigen Brüdern verfolgt. Um ihre Stellung in der Kirche zu behalten, waren einige bereit, ihre Hoffnung zu verschweigen. Andere jedoch fühlten, dass die Treue zu Gott ihnen verbot, die ihnen anvertrauten Wahrheiten zu verbergen. Das sind die beiden Gruppen. Viele wurden aus der Kirche nur aus dem Grund ausgeschlossen, weil sie ihren Glauben an die Wiederkunft Christi zum Ausdruck gebracht hatten. Diese beiden Klassen, die eine Klasse, sie waren bereit, ihre Stellung aufzugeben für die Wahrheit. Die anderen waren bereit, die Wahrheit aufzugeben für ihre Stellungen, die sie behalten wollten. Bis heute, schaut in die Medienlandschaft, schaut in die Politik. Bis heute gibt es diese beiden Gruppen. Und immer wieder hat jemand den Mut zu sagen, ich bin bereit, meine Stellung, meine Reputation aufzugeben, um für das, von dem ich eigentlich längst weiß, dass es die Wahrheit ist, auch öffentlich einzutreten. Es gibt zwei Klassen, nur zwei Klassen da draußen, egal wie viele Kategorien wir schaffen. Die einen haben die Liebe zur Wahrheit und die anderen haben die Liebe zur Welt. Auf der Weltbühne findest du nur Anhänger der Liebe zur Welt. Ihnen solltest du nicht vertrauen und ihnen solltest du nicht als dein Orientierungspunkt nehmen. Die Folge damals war Verfolgung. Warum? Weil der Glaubenskorridor, der Meinungskorridor immer enger geworden ist. Und es gibt diese roten Tücher. Und die roten Tücher damals, worüber du hättest nicht sprechen sollen, war die Verkündigung des Advents und die Verkündigung des Gerichts. Bis heute existieren diese roten Tücher. Das sind diese unterdrückten Themen, über die du nicht sprechen darfst. Aber das sind die eigentlichen Themen, auf die es ankommt, über die wir sprechen sollten, wo wir uns nicht orientieren sollten an dem Zeitgeist. Etwa 50.000, Historiker sagen 100.000, verließen daraufhin ihre Kirchen, weil ihnen die Wahrheit lieber war als ihre Position, um ihren Glauben auszuleben. Und dieser Exodus wurde in der zweiten Engelsbotschaft beschrieben. Das heißt, Gott wusste um den Geschichtsverlauf und hat ihn einfach in die Prophetie mit der ersten, zweiten, dritten Engelsbotschaft hineingepflegt. Und es heißt darüber, als die Kirchen die Warnung Gottes durch die Ablehnung der Adventbotschaft zurückwiesen, zog sich der Herr von ihnen zurück. Das läuft hinter dem Vorhang ab, auch wenn man es nicht gesehen hat. Der Herr zog sich von diesen Kirchen zurück. Der ersten Engelsbotschaft folgte eine zweite mit folgendem Wortlaut. Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Diese Botschaft wurde von Adventisten als die Verkündigung des moralischen Falls der Kirchen verstanden. Als Folge ihrer Ablehnung der ersten Botschaft, Babylon ist gefallen, wurde im Sommer 1844 verkündigt und als Ergebnis zogen sich ungefähr 50.000 Glieder aus diesen gefallenen Kirchen zurück. Zweite Engelsbotschaft, Sommer 1844. Das heißt, die Sicht der Milleriten war, dass sie weiterhin göttlich geführt waren, trotz ihrer Enttäuschung. Zumal doch die Schrift, nehmen wir allein Habakuk, es sind viele Stellen schon angedeutet, prophezeit hat, dass es zu einer Enttäuschung, dass es zu einer Verzögerung kommen würde. So sagte Habakuk, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht zu Haare ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Das waren Worte aus der Schrift, woran sie sich gestärkt haben. Irgendwas musste trotzdem hier richtig sein. Gott hatte sie doch geführt, auch wenn ein Fehler mit dabei war. Die Ansicht, ihre Ansicht war, dass die Enttäuschung von Gott gewollt war. Warum? Was hat die Enttäuschung, als es nicht so gelaufen ist, wie sie sich alle vorgestellt haben? Niemand hat die Enttäuschung auf dem Schirm gehabt. Aber was hat diese Enttäuschung bewirkt? Sie hat eine Sichtung bewirkt. Auch die 10 Jungfrauen wurden gesichtet. Warum weil sich die Ankunft des Bräutigams verzögert hat. Das ist genau die Parallele. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, heißt es, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Es verzögerte sich. Und diese Verzögerung hat Gott angekündigt, sogar hier im Gleichnis von Jesus von vor 2000 Jahren. Jesus kannte die Geschichte der Millariten. Er konnte sie deswegen erzählen, in Gleichnisform. Zudem erkannten sie dann irgendwann sogar den Grund für die Verzögerung. Denn die 2300 Jahre würden enden erst am 22. Oktober 1844. Und damit wurde aus dem Zeitraum für das Weltende ein Zeitpunkt für das Weltende. Und diese Entdeckung des genauen Datums geschah im Sommer 1844. Erinnert sich jemand, wer das war? Wer es zuerst entdeckt hat, weil er gebetet und die Schrift studiert hat? Es war Samuel Snow. Und das weckte die Jungfrauen auf einmal auf. Und das Aufwecken der Jungfrauen im Gleichnis geschah zu welcher Uhrzeit? Um Mitternacht. Um Mitternacht aber hob sich ein lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und deswegen wird dieser Ruf, der aufkam zur Mitternacht, in der dunkelsten Zeit der Weltgeschichte, als der Mitternachtsruf bezeichnet. Und ab sofort war die Bewegung nicht mehr aufhaltbar. Wie eine Flutwelle ergoss sich die Bewegung über das Land. Sie ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf bis die entlegensten Orte, bis das wartende Volk Gottes völlig aufgeweckt war. Sie wurden wirklich wie die Jungfrauen aus dem Schlaf gerissen. Und die Kraft war wieder da. Neue Hoffnung und neuer Mut belebte ihre Herzen. Und diese Veränderung wurde herbeigerufen durch den Mitternachtsruf. Dieser Ruf bewirkte die Wiederbelebung. Und jetzt war der Geist auf einmal da. Die Kraft war wieder da. Und der Urheber damit der Bewegung war Gott. Nur er könnte Geist und Kraft geben. Doch auch wenn nun der Zeitpunkt stimmte durch die Korrektur, war weiterhin das Ereignis falsch, weil Christus würde nicht wiederkommen, sondern es würde ein Gericht stattfinden. Dieser kleine Unterschied führte zu dieser riesigen Enttäuschung. Aber das konnten sie nicht ganz auseinanderhalten. Also bedurfte auch das noch, nämlich das, was passiert, nicht nur der Zeitpunkt einer Korrektur. Und deswegen folgte auf die erste kleine Enttäuschung die große Enttäuschung. Eine große Anzahl derer, die sich zum Glauben an das baldige Kommen des Herrn bekannt hatten, wie bitte, gaben ihren Glauben auf. Gibst du deinen Glauben auf, wenn es in deinem Leben nicht so läuft, wie du es dir wünschst, weil vielleicht Schicksalsschläge oder andere Dinge, auf die du nicht eingestellt warst, in deinem Leben geschehen? Ganz viele haben diese Frage damals mit Ja beantwortet. Mag Gott uns helfen, dass wir es mit Nein beantworten. Irgendein Sinn wird es haben, wie unser Leben verläuft. Alle, die ihren Glauben auf die Meinung anderer Menschen und nicht auf Gottes Wort gegründet hatten, waren schnell bereit, ihre Ansichten erneut zu ändern. Die Spötter zogen die Schwachen und Feigen auf ihre Seite. Und damit befinden wir uns mitten in der Zeit der Sichtung, in ihrer Zeit. Und der Überbleibsel nach dieser Gesichtung, es war eine gewaltige Sichtung, war sehr gering. Es war nur ein Überrest. Und diese Sichtung wird sich in unserer Zeit wiederholen. Und der Überbleibsel wird erneut verschwindend gering sein. Was ist uns offenbart? Es heißt, ganze Wolken von Spreu werden vom Wind dort verweht werden, wo wir heute, wenn wir schauen, nur volle Weizen zu sehen meinen. Was wird das für eine Zeit sein, wenn Gott die Gemeinde sichtet? Und Gott kennt unsere Herzen. Er sieht unsere Aufrichtigkeit. Er sieht unsere Liebe zur Wahrheit. Er sieht, dass wir es ernsthaft meinen. Er sieht aber auch manchmal unsere Lauheit, unsere Gleichgültigkeit. Und jetzt gestattet Gott eine Krise, damit alle sehen, inklusive du selber, was in deinem Herzen ist. Das heißt, das ist eine Herzensoffenbarung. Das ist Gottes Eingriff am offenen Herzen, damit alle sehen können, was er schon immer wusste, was in deinem Herzen vor sich geht. Und deswegen wirklich einmal alle Knie sich vor ihm beugen werden, weil sie sagen, ja Herr, deine Gerichte, es ist alles gerecht. Jetzt sehen wir es das erste Mal mit eigenen Augen. Vorher konnten wir es nicht sehen, weil wir nicht imstande sind, ins Herz zu schauen. Deswegen gibt es nur diese beiden Gruppen. Während viele aufgrund der großen Enttäuschung ihren Glauben aufgaben, blieben einige wenige treu und standhaft. Wie bitte, sie konnten keinen Fehler in ihrer Berechnung, in ihren Berechnungen der prophetischen Zeitabschnitte entdecken. Auch ihre fähigsten Widersacher konnten die Berechnungen und das Auslegen, die Auslegungen nicht umstoßen. Es war richtig, dass das erwartete Ereignis nicht stattgefunden hatte, doch selbst das konnte ihren Glauben an das Wort Gottes nicht erschüttern. Diese kleine Gruppe war zäh. Und das geht nur, wenn du Gott liebst und wenn du die Wahrheit liebst. Und das macht bis heute diese Kleinigkeit aus Sicht der Welt den Unterschied. Und genau das wird die Welt sichten. Ihre Erkenntnis war, der Zeitpunkt war richtig, aber das Ereignis war falsch. Und es gehört Demut dazu, bis in unsere heutige Zeit einen Fehler zu korrigieren. Und viele sind nicht imstande, ihren Fehler zu korrigieren, weil ihnen die Demut fehlt. Aber ein Fehler kann nicht alles zugrunde machen, die ganze Bewegung, die von Gott geführt war und Gottes Führung. Aber nur durch diesen einen Fehler letztlich war eine riesige Bewegung entstanden. Wäre diese Bewegung auch ohne konkretes Datum für das Weltende entstanden? Wäre es nicht viel diffuser verlaufen? Hat Gott deswegen gesagt, ich lasse es zu, es kommt nicht von mir? Aber ihr wolltet es so nach euren Vorstellungen, das muss das Weltende sein? Gebraucht Gott nicht das, was Satan manchmal hier anrichtet, doch noch irgendwie zu seinem Guten, um eine gewaltige Bewegung, so war es damals, überall ins Leben zu rufen? Und die Fehlerkorrektur erfolgte nun. Die Reinigung des Heiligtums, von der Daniel spricht, in Daniel 8, Vers 14, wäre nicht die Reinigung der Erde, wäre damit nicht die Wiederkunft Christi mit der Vernichtung der Erde, sondern wäre die Reinigung des Heiligtums, und zwar im Himmel. Und wenn das Heiligtum gereinigt wurde, damals in Israel, war das immer ein Tag des Gerichts. Es wäre damit Tag des Gerichts. Die Gläubigen, alle, die sich jemals in dieser Weltgeschichte zu Christus bekannt haben, ja, ich bin Christ, ich glaube, ich lese Gottes Wort, ab dem Moment muss Gott deinen Fall prüfen. Wenn du dich nie zu Christus bekennst, nie diesen Tod für dich in Anspruch nimmst, braucht Gott deinen Fall nicht untersuchen. Aber für diese Menschen, die sich jemals zum Glauben bekannt haben und schon längst tot sind, bis zu den Menschen, die heute noch leben, für diese Menschen ist das Gericht. Und das wurde, von wem wurde das entdeckt? Ich fühle mich schon wie ein Lehrer, ich habe ja auch auf Lehramt studiert. Wer war es, der das entdeckt hat? Das war Hiram Edson und seine Freunde in der Scheune. Einfaches Setting, aber Gott würde trotzdem wirken. Und genau das, nämlich das Gericht, war doch die Voraussetzung für die Wiederkunft Christi. Ja, wer ist denn jetzt errettet? Wer ist denn verloren? Also er hätte damals gar nicht kommen können, weil erst das Gericht stattfinden muss im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums. Und die Entscheidung in diesem Gericht wird auf Maßgabe der 10 Gebote stattfinden. Das ist der Maßstab. Und die 10 Gebote sind ein Abbild des Charakters Christi. Das heißt, Christus ist unser Vorbild. Nach diesem Ebenbild, so fing es mal mit Adam und Eva an, wird es auch am Ende wieder, sind wir im Ebenbild Gottes, wird es enden. Teil dieses Gesetzes ist auch das 4. Gebot, das Sabbatgebot. Das hatte bisher niemand beachtet. Wie hätte denn auch Gott aus diesem Grund wiederkommen können, wenn dort ein Volk ist, was sich zu ihm bekennt, was noch nicht mal die Gebote hält, weil es nicht zählen kann? 9 Gebote halten sind nicht 10 Gebote halten. Dies wird der letzte Prüfstein, erkannten sie jetzt sogar. Sie sucht nur nach dem Fehler. Was war der Grund des Irrtums? Und Gott sagte, ihr wollt nur den Irrtum verstehen, warum ich nicht gekommen bin. Ich gebe euch Dutzende weiterer Wahrheiten, von denen ihr nicht geträumt hättet. Und als sie jetzt studierten, erkannten sie nicht nur den Sabbat, sondern sie erkannten sogar, dass die Sabbat-Sonntag-Frage die letzte Prüfung in dieser Welt sein wird. Denn genau darauf, Gott hat die Geschichte gekannt, verweist ja die dritte Engelsbotschaft. Jenes Sabbatgebot ist ein Zeichen seiner berechtigten Autorität über die Geschöpfe. Die Veränderung des Sabbats ist ein Merkmal der Autorität der römischen Kirche. Damals durfte man diese Dinge noch so sagen. Menschen, die die Ansprüche des vierten Gebots verstehen, die aber anstatt des wahren Sabbattages einen falschen Tag feiern, huldigen damit eine Macht, die dieses angeordnet hat. Eines der 10 Gebote, so wie dieses eine Schaf, ging über die Jahrhunderte verloren. Warum? Weil es besonders umkämpft ist. Weil es auf den wahren Gott, den einzig wahren Gott und nicht diese ganzen Möchtegern-Götter verweist. Und nun entdeckten sie dieses vergessene Gebot. Deswegen sagt ja auch Gott, gedenke. Er wusste, sie werden es vergessen, deswegen bitte gedenke doch nach Gottes Vorsehung. Ich frage euch jetzt nicht, wer es entdeckt hat, aber ihr wisst es noch, es war Joseph Bates. Auch hier hat Gott einen Menschen, den er dazu berufen hat, gebraucht. Ihr seht ihn auf dem Bild, ihr habt ihn bestimmt wiedererkannt, weil er immer vor eurem geistigen Auge ist, der Joseph Bates, unsere gute alte Geschichte. Bei der Wiederkunft wird es damit nach der dritten Engelsbotschaft nur 2 Gruppen geben. Beim Ausgang des großen Kampfes wird es 2 verschiedene gegensätzliche Menschenklassen geben. Die eine Klasse betet das Tier und sein Bild an und empfängt sein Mahlzeichen und ruft dadurch, wie bitte, selbst die schrecklichen Gerichte auf sich herab, die der dritte Engel androht. Die andere Klasse, wie schön, dass es eine andere Klasse gibt. Es gibt Hoffnung für diese Welt. Die andere Klasse hält in krassem Gegensatz zur Welt die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Das heißt, die Menschen heute sind erfinderisch, was die Gerichte über diese Welt bringt und was der Grund für das Unheil dieser Welt ist. Und man findet sämtliche Gründe dafür. Aber der wahre Grund, wie gerade gelesen, in der dritten Engelsbotschaft erwähnt, ist die Trennung von Gott. Die Untreue Gott gegenüber. Wo Gott sagt, wenn ihr nicht wollt, mein Grundsatz ist, ich zwinge mich euch nicht auf. Ich dränge mich euch nicht auf. Dann lasse ich euch mal ein bisschen selbst sein und das wird das Chaos über diese Welt bringen. Weil nur Gottes Gegenwart hält dieses Chaos in Grenzen und im Schach. Und seit einiger Zeit, wir lesen jetzt hier 2 Menschengruppen. Unsere Welt wird bereits daran gewöhnt, dass es immer mit jeder Krise komischerweise 2 Menschengruppen gibt. Nehmen wir den Krieg. Es ist ja ständig Krieg. Immer irgendein Machthaber, immer irgendein Präsident, immer irgendein Despot, wo wir Bomben für den Frieden runterwerfen müssen auf die Zivilisten. Da sagen die eine Gruppe, ja, das ist richtig so. Es ist die offizielle Sicht. Dann gibt es die andere Sicht, die Minderheit. Nein, schaut mal. Die Realität ist differenzierter. Die Geschichte ist nicht so einfach zu erzählen. Dann gibt es die Sache mit dem Virus. Da sagen die einen, die offizielle Sicht, das ist ein großes Massensterben, was droht. Und es gibt nur eine Lösung für diese Krise. Dann sagen die anderen, wir verstehen gewisse Dinge, aber die Realität ist komplexer. Sie ist differenzierter. Auch hier 2 Gruppen. Wir werden schon konditioniert auf 2 Gruppen. Dann die Sache mit dem Klima. Die einen werden sagen, es ist dieses Spurengas in dieser verschwindend geringen Menge CO2. Und deswegen brauchen wir, um diesen Übeltäter Herr zu werden, mehr Windräder, mehr Solaranlagen. Dann werden die anderen sagen, die Realität ist differenzierter, sie ist eine andere. Die Sonnenaktivität hat immer schon geschwankt. Es gab immer wärmere und kältere Phasen. Nur wir fangen jetzt erst an, daraus ein großes Ding zu machen. Auch am Ende. Die Katastrophen bringen wieder 2 Menschenklassen hervor. Die einen werden sagen, die Katastrophen in der Welt und der Zustand in der Welt ist zurückzuführen auf die Entehrung des Sonntages, des Sonntagsgebots. Und deswegen ist Gott verärgert. Und deswegen muss er beschwichtigt werden. Dadurch, dass wir jetzt alle unisono uns ein bisschen zusammenreißen, kennen wir nicht diese Appelle? Damit dieser Gott befriedet werden kann und irgendwie dieses Chaos abgewendet werden kann, werden die anderen, die zweite Gruppe, sagen, die Realität ist differenzierter. Gott hat ein Sabbatgebot gegeben und er lässt die Winde aber los, in dem Maße, wie er sich zurückzieht. Und das ist der Vorbote der Plagen. Es gibt immer wieder diese 2 Gruppen bis zum Ende. Mit größtem Interesse überwachte der ganze Himmel die Aufnahme der ersten Engelsbotschaft. Doch viele, die behaupteten, Jesus zu lieben, verlachten die frohe Botschaft seiner Wiederkunft. Statt sie freudig anzunehmen, sprachen sie von einer Irrlehre. Und wie bitte? Sie hassten alle, die sein Erscheinen liebten, und schlossen sie aus den Kirchen aus. unsere Reaktion auf Licht, das uns scheint, prüft unsere Liebe zu diesem Gott. Unsere Worte mögen schöne Worte sein, aber sie können trügen. Denn selbst Satan ist imstande, schöne Worte zu sprechen. Das ist keine Kunst. Aber letztlich die Taten, letztlich unsere Werke, letztlich unser Leben, das, was ein Mensch tut, ist untrüglich und offenbart, wer uns gesendet und wer uns beauftragt hat. Und nur daran wird der Charakter geprüft. Diesen Test kann Satan nie bestehen. Der schöne Worte sprechen kann, von Eden an bis heute, aber wenn es auf den Charakter ankommt, wird er hierin fehlen. Interessant ist, wir haben es markiert, dass damals Hass hervorgerufen wurde gegen die Wahrheit. Dass damals es zum Ausschluss kam, wenn du dich auf die Seite der Wahrheit gestellt hast. Das ist ein Muster bis in unsere heutige Zeit. Sofern du die Wahrheit liebst und danach lebst und diesen engen, schmalen Pfad gehst, den die Wahrheit vorzeichnet, wirst du gehasst werden? Wurde Christus gehasst? Wirst du ausgeschlossen werden? Wurde Christus ausgeschlossen? Er ist genau diesen Weg gegangen. Da helfen alle Anti-Hass-Gesetze, die immer nur einseitig angewandt werden, und alle Anti-Ausschluss-Gesetze nichts. Es wird passieren. Damit müssen wir lernen, umzugehen, diese Robustheit zu entwickeln. Alle, die die erste Engelsbotschaft zurückwiesen, konnten auch aus der zweiten Engelsbotschaft keinen Nutzen ziehen. Auch der Mitternachtsruf, der sie darauf vorbereiten sollte, durch den Glauben mit Jesus ins Allerheiligste des himmlischen Heiligtums einzutreten, blieb bei ihnen wirkungslos. Durch die Verwerfung der ersten beiden Engelsbotschaften war ihr Geist so sehr verfinstert worden, dass sie in der dritten Engelsbotschaft, die den Weg ins Allerheiligste zeigt, kein Licht erkennen konnten. Ein ganz wichtiger Grundsatz, was wir die nächsten Male, was mir selber vorher nie so bewusst war, aber dann wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. Ein wichtiger Grundsatz ist, sofern du Licht verwirfst, Gott ist so gnädig, weil er dich so sehr liebt, er gibt dir Licht und du sagst, interessiert mich nicht und du verwirfst dieses Licht, was wird passieren? Und die Geschichte von 1888 zeugt es immer wieder, denkt auch daran, dann wird Finsternis über dich kommen. Du bist dann, weil du denkst, dein Verstand zählt, dein Intellekt zählt. Nein, nur Gott lässt dich die Wahrheit sehen. Du bist dann, trotz des Verstandes, trotz des Intellekts, wenn du die Wahrheit erstmal verworfen hast, nicht mehr imstande, selbst das Licht zu sehen, weil Gott nicht mit sich spielen lässt. Und zudem wirst du blind diesem Licht gegenüber. Was heißt es im Galater? Da heißt es, Gott lässt sich nicht spotten. Und Christus selber sagt, ihr sollt die Perlen nicht, wie bitte, sagt Christus, vor die Säue werfen. Das ist ein Grundsatz. Christus konnte uns diesen Grundsatz mitgeben. Er handelt selber nach diesem Grundsatz. Er wünscht sich sehnlichst, dass wir es schätzen, was er uns offenbart und wie er uns führt und was er uns zuteil werden lässt. Das heißt, sofern du die Finsternis wünschst, wird Gott dir genau das geben. Wie viele sind übrig geblieben? 50. Was für ein gewaltiger Sichtungsprozess. Ist unsere Liebe zu Gott aus 50 bis 100.000, bleiben 50 übrig, so gering, dass nicht mehr da geblieben sind? Und alle anderen sind durch die offene Tür hinausgerannt, in ihr altes Leben wieder zurückgerannt. Das heißt, unsere Enttäuschung damals war auch Gottes Enttäuschung. 1844 wurden die Menschen enttäuscht, weil Christus nicht wiederkam. 1844 wurde aber auch Gott enttäuscht, aufgrund unserer fehlenden Liebe zu ihm. Deswegen war die Anzahl der Nachfolger so bescheiden. Gott hingegen, wenn es nur 50 wären, okay, bekennt sich zu diesem Überrest und schenkt ihnen Licht. Das heißt, wenn du die Liebe zur Wahrheit hast, dann wird Gott dir genau das geben und er wird dir Licht angedeihen lassen, weil er dein Herz kennt. Hast du die Liebe zur Wahrheit nicht, wird das Licht ausgehen. Im Laufe der Zeit wurde dann mehr Absprache, mehr Organisation, mehr Struktur nötig. Also kam es so. 1863 wurde die Gemeinde organisiert. Auch ein Name war nötig. Ja, wie sollen wir uns denn jetzt nennen? Sollen wir uns Gemeinde Gottes nennen? Das war auch auf der Agenda. Nein, es wäre zu prahlerisch. Es würde auch unseren Glauben nicht richtig offenbaren, woran wir eigentlich glauben. Dann kam irgendwann die Idee auf, wir nennen uns Siebenten-Tags-Adventisten. Und Ellen, sie war dabei, hat sofort gesagt, das ist der richtige Name für uns. Weil das wäre das beste Abbild ihres Glaubens. Das Licht wuchs dann weiter, immer weiter. Damit hätte niemand gerechnet, dass so viel Licht ihnen scheinen sollte. Das heißt, sie suchten nur nach dem Grund der Enttäuschung, aber Gott gab viele weitere Wahrheiten. Und so reiften sie letztlich in ihrem Glaubensverständnis. Im Laufe des Jahres 1844 geschahen gewaltige Ereignisse. Es eröffnete sich vor unseren erstaunten Augen die Reinigung des Heiligtums, die im Himmel stattfand. Das war der Fehler. Die stand in engem Zusammenhang mit Gottes Volk auf dieser Erde. Ebenso gab es die erste, zweite Engelsbotschaft und die dritte, die das Banner mit der Inschrift entrollte, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ein Markstein unter dieser Botschaft war der Tempel Gottes und die Bundeslade, die das Gesetz Gottes enthielt und das Licht des Sabbats. Ein alter Markstein biblischer Lehre besteht darin, dass die Gottlosen keine Unsterblichkeit haben. Auch das entdeckten und erkannten sie. Mir fällt nichts mehr ein, was noch zu den alten Marksteinen zu zählen wäre. Das heißt, das sind ihre Glaubenssäulen, und zwar basierend auf Gottes Wort, auf der Schrift. Und genau diese Glaubenssäulen, die sich die Adventisten nicht ausgedacht haben, die meisten, die diese Glaubenssäulen entdeckt haben damals nach der Enttäuschung, sind nie Adventisten geworden. Genau diese Glaubenssäulen stehen heute unter Angriff und werden attackiert. Warum? Weil Satan dieses Licht hasst. Und er möchte uns, wenn Gott uns bereit ist, Licht zu geben, wenn wir offen sind, möchte er uns Finsternis geben. Sie wurden damit immer weiter geführt. Das heißt, beim Gehen des vorgezeichneten Weges schenkte Gott immer mehr Offenbarungen. Und Gott sind diese Lehren wichtig, sonst hätte er uns diese Lehren nicht offenbart. Und das Licht bringt einen Segen mit sich, was Gott dir gibt. Es bringt aber auch Verantwortung mit sich und es verändert den Menschen, der daran glaubt. Weil wir umgewandelt werden, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dieses Licht verändert uns Menschen. Es geht nicht nur um die Worte, es geht um unsere Taten. Und dieses Licht, dieses göttliche Fundament, das hat kein Mensch gelegt, darf nicht bewegt werden. Die Gemeinde befindet sich in einem Krieg, der an Intensität noch zunehmen wird. Nicht eine Säule unseres Glaubens darf bewegt werden. Keine der uns anvertrauten Wahrheiten darf durch eine neue und wie bitte? Wie nennt sie das? Abstruse Theorie. Ersetzt werden. Wir haben ein sicheres Fundament. Und all diese neuen Lehren beruhen auf menschlichen Ideen, die der Geist der Weissagung als abstruse Theorien bezeichnet und letztlich eine Abkehr von diesem Fundament sind. Und so war es immer schon, dass Satan die Abkehr von der Wahrheit als Fortschritt, als Weiterentwicklung deklariert. Aber auf Gott ist Verlass. Wer sich hingegen auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Wissen wir es heute? Sind wir so weise? Haben wir die letzten 6000 Jahre so an Intelligenz zugenommen und an Weisheit und Verstandeskraft zugenommen, dass wir uns meinen, auf uns zu verlassen, indem wir selber von diesem Fundament hinuntergehen? Und braucht Gott, der allweise Gott, der seit Ewigkeiten existiert, kurz mal ein Zeitfenster für 6000 Jahre Menschheitsgeschichte aufmacht und dann geht die Ewigkeit weiter, braucht dieser weise Gott unsere Ideen und unsere Verbesserungsideen und Vorstellungen und Ratschläge? Gott, könnte es nicht so und so sein? Was läuft hier schief? Unsere Korrektur ist Abkehr von der Wahrheit, egal wie Menschen es deklarieren mögen. Die wichtigste Warnungsbotschaft für die Menschen unserer Tage ist die dreifache Engelsbotschaft. Wer um das richtige Verständnis dieser biblischen Botschaften ringt, wird von Gott nicht, wie bitte, nicht auf eine Weise geführt werden, dass Wort Gottes so anzuwenden, dass die Säulen unseres Glaubens als Siebenten-Tags-Adventisten zerstört werden. Also wenn du von Gott geführt wirst, wirst du niemals diese Säulen angreifen. Und wer die Säulen angreift, beweist damit, dass er von einer anderen Quelle geführt ist, aber nicht von Gott. Satan hasst diesen wahren Glauben, diese wahre Lehre, weil es die Lehre, die Erkenntnis der Errettung ist, wie der Mensch errettet wird. Und deswegen greift er sie an. Und dazu wird er sich immer Menschen bedienen. Er macht selber nicht. Er braucht irgendwelche Boten, so wie Gott auch in diesem Erlösungsplan Boten gebraucht. Er macht selber nicht. Das ist der Erlösungsplan, den Mensch in dieses Werk der Errettung mit zu involvieren. Gott braucht Menschen, die von Gott geführt sind. Wer oder was bringt Menschen dazu, jetzt in aller Heimlichkeit, so läuft es immer, in aller Heimlichkeit, auf einmal ist der Beschluss da, daran zu arbeiten, das Fundament unseres Glaubens niederzureißen. Ein Fundament, das zu Beginn unseres Werkes durch Studium der Heiligen Schrift und unter Gebet und durch Offenbarung gelegt wurde. Und jetzt kommt eine Prophetie. Ich sehe eine Bewegung entstehen, die einige Grundpfeiler unseres Glaubens umzustürzen droht. Damals war diese Bewegung am Entstehen. Es war prophetisch. Heute leben wir in der Zeit dieser Bewegung. Es ist historisch. Und deswegen müssen wir uns nicht verwundert umblicken. Es ist mit Ansage. Es ist vorausgesagt worden. Es muss uns nicht überraschen, was in Gottes Gemeinde passiert. Es ist Teil des Kampfes. Und die wahre Gemeinde schon von Beginn an bis zum Ende muss umkämpft sein. Wenn wir keine Kämpfe haben, wenn Christus keine Kämpfe gehabt hätte, wenn Adam und Eva keine Kämpfe, Versuchungen gehabt hätten, dann hätte irgendwas nicht gestimmt. Wie positionierst du dich? Die Position, die du einnimmst, offenbart, unter welchem Einfluss du stehst. Ob du von oben oder von unten geleitet bist. Und Christus sagt, woran sollt ihr sie erkennen? An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Und was haben wir gelesen? Sie haben die Schrift unter Gebet studiert. Und deswegen hat Gott ihnen die Erkenntnisse gegeben. Es sagte mal ein bekannter Mann, wenn wir arbeiten, arbeiten wir. Aber wenn wir beten, arbeitet Gott. Und genauso ist es. Was würde passieren in Gottes Gemeinde, wenn wir beginnen würden, füreinander zu beten? In dem Maße, wie wir übereinander reden. Ellen White schreibt, das Gebet ist ein vom Himmel verordneter Weg, wohin zum Erfolg. Wenn wir das glauben würden, der Glaube spielt am Ende eine große Rolle, würden wir danach leben. Durch Appelle heißt es, werden Menschen bewegt. Durchs Gebet aber wird der Himmel bewegt. Alle möglichen Botschaften sind Siebenten-Tags-Adventisten aufgedrängt worden. Doch die Meilensteine, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, müssen bewahrt bleiben. Sie werden auch bewahrt bleiben. Hier ist die Prophetie. Sie werden's. Sie beruhen auf einer Autorität, die nicht in Frage gestellt werden kann. Unsere Aufgabe für jeden individuell, wir können nicht für andere Menschen entscheiden, ist es, an den Glaubenspunkten festzuhalten, für uns und unsere Familie, für die wir Verantwortung tragen und in der Gemeinde. Gott legte das Fundament. Nach diesem Fundament ist der entscheidende Punkt, rettet Gott. Deswegen hasst Satan dieses Fundament. Aber dieses Fundament wird bestehen bleiben mit dir oder ohne dich. Mit deiner Zustimmung oder ohne deine Zustimmung. Mit deinem Beifall oder ohne deinem Beifall. Es bleibt bestehen. Der Angriff des Fundamentes zerstört das Fundament nicht im Geringsten. Das muss uns bewusst sein. Es zerstört nur unser Seelenheil und offenbart, wer uns gesendet hat. Ich sah eine Schar gläubiger Menschen. Sie ließen sich in ihrer Haltung nicht beirren. Und mir wurden drei Stufen gezeigt. Die erste, die zweite und die dritte Engelsbotschaft. Mein begleitender Engel sagte, weh dem, der auch nur das Geringste an diesen Botschaften ändert. Das Schicksal von Menschenseelen hängt von der Art und Weise ab, wie sie angenommen werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Lässt du dich, wie es hier heißt, nicht beirren? Wenn Gott sagt A, so ist es, und Satan sagt B, nein, ich stelle es mir aber so vor, wird deine Position, ob du dich hinter A oder B stellst, deine Position zur Wahrheit, das Lager offenbaren, aus dem du kommst. Und jeder kann sehen, stehst du auf dem Fundament oder stehst du neben dem Fundament. Und die ganze Welt ist Zeuge davon. Und die Gegner des Fundaments bringen natürlich nur die reinsten Motive hervor. Gott hatte sie Schritt für Schritt geführt, bis er sie auf einen sicheren und unerschütterlichen Grund gestellt hatte. Ich sah, wie sich Menschen diesem Fundament näherten, es untersuchten. Einige stiegen mit Freuden sofort hinauf. Andere fingen an, nach Fehlern zu suchen. Sie wünschten Verbesserungen. Auch im Himmel fing dieser Verbesserungswunsch schon an. Und Luzifer meinte, er würde es ja nur besser haben wollen. Wir sollten glücklicher sein und es sollte moderner sein und es sollte fortschrittlicher sein. Und diese Welt heute zeugt von Satans Fortschritt. Denn im ganzen Universum ist dieser Planet zum schrecklichsten Planeten von allen Planeten geworden. Das ist Satans Fortschritt. Wollen wir jetzt mal klug werden und uns nicht mehr auf den Fortschritt verlassen? Für das Schlechteste gibt es immer die besten Gründe. Manche erklärten nach der Prüfung, es sei verkehrt gebaut. Aber ich sah, dass nahezu alle fest auf dem Fundament standen. Denn Gott sei der Baumeister und somit kämpften sie gegen ihn. An diesem Fundament werden sich die Geister scheiden. Die einen werden es beibehalten, sie sagen, Gott ist der Bauherr. Die anderen werden das Fundament verlassen, weil sie meinen, ein Update wäre nötig. Und dieses Teil der Sichtung, dass zwei Lager entstehen werden. Und diese existieren schon heute. Das heißt, die Sichtung macht diese Lager dann nur für alle sichtbar. Und deswegen ist der Abfall in der Gemeinde kein Grund zur Beunruhigung. Denn Gott, der schon vor Ewigkeiten wusste, dass in unserer Zeit Abfall kommen würde, hat deswegen in die Endzeitereignisse welches zusätzliche Item hineingepflanzt? Die Sichtung. Weil er wusste darum, sie bräuchten eine Sichtung. Woran glauben wir? Wir glauben an Jesu Wiederkunft, die buchstäblich ist vor dem Millennium. Deswegen sind wir Adventisten, an ein Heiligtum im Himmel, wo Christus Hohepriester ist und die Fälle aller bekenntlichen Gläubigen prüft. Entweder werden die Sünden getilgt und wir sind errettet oder die Namen werden gestrichen. Wir sind verloren. So ist es uns offenbart. Wir dürfen heute frei wählen. Was für eine gute Botschaft, dass wir freies Wahlrecht haben. Wo sonst in der Welt hast du noch freies Wahlrecht? Und von diesem Werk hängt unser Heil ab. Die 10 Gebote, daran glauben wir, sie sind gültig, eigentlich obsolet es zu erwähnen. Sie wurden ja nicht mal in Stein gemeißelt, sie wurden mit Gottes Finger in Stein geschrieben und können deswegen nicht am Kreuz abgetan worden sein. Sie sind der Maßstab im Gericht, also sie müssen gültig sein. Wir glauben an die Gültigkeit des 4. Gebots, welches Gott als den Schöpfer der Welt anerkennt. Die Welt hat ihre Evolutionstheorie, da kommt Gott als Schöpfer nicht vor. Die Kirchen haben ihren Sonntag, da kommt Gott als Schöpfer nicht vor. Diese Frage hat schon immer die Welt gespalten nach dem wahren Gebot. Die einen haben dieses wahre Gebot gehalten von Adam und Eva an, über Abraham und so weiter. Irgendwann bis in die Zeit der Israeliten, der Juden, Jesus, die Jünger Jesu, die Apostel, bis heute die treuen Nachfolger halten dieses Gebot. Die Sonntagshalter hingegen hat es auch schon immer gegeben. Die Heiden, die Menschen seit Konstantins Sonntagsgesetz 321 nach Christus. Dann die Päpste, Prälaten, Bischöfe, sämtliche Kirchen, die Welt halten diesen Sonntag. Es spaltet schon heute die Welt. Das heißt, die Schrift sagt, der Weg der Verdammnis ist breit, aber eng ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Es war immer eine Minderheit, die auf der Seite der Wahrheit stand. Wir glauben an die bedingte Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit ist an Bedingungen geknüpft. Deswegen ist es die bedingte Unsterblichkeit. Das heißt, der Mensch besitzt sie nicht von Natur aus. Er kann sie nur von Gott als Geschenk erhalten. Ohne Gott sind wir sterblich. Auch das ist eigentlich obsolet zu erwähnen. Das heißt, nach dem Scheiden aus dieser Welt sind wir wirklich tot. Dann glauben wir, dass Gott sich offenbart über Boten, über Propheten, er hat es immer schon getan, hat darüber auch Propheten gebraucht, die haben Gottes Volk erbaut, ermahnt, wir brauchen beides. Wenn uns offenbart ist, dass die letzte Zeit eine schwierige Zeit sein wird, eine Zeit, wie sie nie zuvor gewesen ist, macht es dann nicht nur Sinn, dass Gott sich in unseren Tagen auch offenbart, wo wir genau das nötig haben? Und wir glauben an die Übrigen. Das heißt, Gott hatte immer schon ein Volk von Adam und Eva, den er sich offenbart hat, bis in unsere heutige Zeit. Auch das ist nur logisch. Gott zieht sich doch nicht zurück. Und sein Volk ist heute ein Überrest, weil die Mehrheit sich gegen Gott entscheidet. Und diesem Überrest der Minderheit offenbart er sich. Diesen gibt er Licht. Diese haben einen besonderen Auftrag. Sofern sie selber nach diesem Licht leben, werden sie errettet. Sofern die anderen, die dieses Licht empfangen, nach diesem Licht leben, werden auch sie errettet. Das ist das Evangelium. 1872 war dann der Zeitpunkt gekommen, wo diese Glaubensprinzipien, die wir gerade studiert haben, das erste Mal in einer Broschüre niedergeschrieben wurden. Und die Broschüre hatte den Namen Eine Erklärung der grundlegenden Prinzipien, die von Siebentagsadventisten gelehrt und praktiziert werden. Sie probierten, den Begriff Glaubensbekenntnis zu vermeiden, weil ihr einziges Glaubensbekenntnis die Bibel wäre. Ein formuliertes Glaubensbekenntnis wäre schnell überholt, weil Gott ständig neues Licht gibt. Aber die Bibel wäre nicht überholt. Gott könnte daraus zu uns sprechen. Es wäre immer aktuell. Zudem erinnerten sie sich an die Zeit der Milleriten. Da war es so, als Gott neues Licht gab, das ihren Glaubensbekenntnissen bisher widersprach, dass die, die das neue Licht ausgelebt haben, zu Verfolgten wurden. Das wollten sie partout vermeiden. Und in der Einleitung der Broschüre heißt es, auch wenn wir für die Öffentlichkeit nur diese Übersicht unseres Glaubens präsentieren, wünschen wir hervorzuheben, dass wir kein Glaubensbekenntnis außer dem der Bibel haben. Wir bringen diese Broschüre nicht heraus, als hätte sie irgendeine Autorität unter uns. Wir haben eine andere Autorität. Sie soll vielmehr als Stellungnahme verstanden werden, und zwar, weil sich die Menschen erkundigt hatten, was glaubt ihr Siebenten-Tags-Adventisten eigentlich? Das haben sie niedergeschrieben. Und es folgte dann eine kurze Übersicht. Siebenten-Tags-Adventisten glauben an den unbewussten Zustand der Toten, die letztliche Vernichtung der reuelosen Ungläubigen, die Gültigkeit des Gesetzes Gottes, an das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde, an die Unmöglichkeit, einen Zeitpunkt für das Kommen Christi festzusetzen, an die Haltung des siebten Tages der Woche als Sabbat und an die vielen Anwendungsmöglichkeiten der prophetischen Schriften. Dann folgten 25 Glaubenspunkte. Heute sind weitere hinzugekommen, weil Gott mehr Licht gibt. Und ihr Lieben, nun der Punkt. Warum haben wir all das betrachtet? Denn vielleicht ist es uns aufgefallen, bei all dem, bei diesem schönen, sicheren Fundament und all die Wahrheiten, die ihnen offenbart wurden, hatten sie eine Sache vergessen. Denn eines fehlte ihnen noch. Und bis dahin war niemandem der Fehler aufgefallen. Denn sie entdeckten Wahrheiten von höchster Güte. Es war wirklich göttliches Licht. Es war wichtig, es war biblisch, aber es war alles einseitig. Ihr Glaube war irgendwie über die Jahrzehnte, so schnell kann es gehen, mir nichts, dir nichts, auf einmal bist du legalistisch. 1872, die Broschüre von eben. Sie betonte eigentlich nur, was der Mensch tun müsste. Aber sie betonte nicht, was Christus tun würde. Und es war richtig, dass der Mensch an der Erlösung beteiligt ist und dass der Mensch in diesem Erlösungswerk, es geht hier nicht um ein Sonder- oder Rabattangebot von dem nächsten Discounter, es geht um unser ewiges Leben und das der anderen, mit denen wir sprechen. Und da ist es richtig, dass wir an unserer Erlösung beteiligt sind. Und unser Leben muss mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Und es wird ein Gericht geben, was prüfen wird, ob unser Leben, unser Bekenntnis letztlich entspricht. Und jedes einzelne Menschenleben wird geprüft werden, als würde es nur diese eine Seele geben, von der entschieden werden muss, bist du tauglich für den Himmel oder nicht. Aber diese Prüfung müsste sein, um zu sehen, wer kann in dieses himmlische Jerusalem. Wir haben kürzlich unsere Visa beantragt für ein Land wie die USA, nicht zu vergleichen mit dem himmlischen Jerusalem. Aber selbst wenn man dort ein Visum beantragt für ein fremdes Land, man braucht immer dann ein Visum, wenn man dort einreisen möchte und sich länger aufhalten möchte als für gewöhnlich, muss man sozusagen einen Bewerbungsprozess durchgehen. Der ging über Wochen und implizierte hunderte von ganz wichtigen Fragen, die man beantworten muss. Welche Präsenz man auf den sozialen Medien hat, mit Link, alles treu angeben. Für Frau, für Kind, für mich, alle einzeln, jede Frage. Dann, wie man ausgebildet, wie man, was man studiert hat, wie der berufliche Werdegang war, wie lang man studiert hat. Dann Partner. Wie ist er drauf? Dann die Eltern, dann die Geschwister. Nur, dass ich keine Geschwister habe, meine Frau hat 5 Geschwister. Dann die Intention der Einreise. Welche Unterkunft wir in diesem Land auswählen würden. Ob wir Erfahrung haben mit explosivem Material. Hat jemals jemand in der Menschheitsgeschichte diese Frage mit Ja beantwortet? Der Flug wäre wahrscheinlich sofort nach Guantanamo umgeleitet worden. Ob man ansteckende Krankheiten hat, ob man mental gesund ist, welcher mental Ungesunde weiß, dass er ungesund ist, ob man drogenabhängig ist, jemals mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, ob man Teil einer terroristischen Organisation ist. Ihr wisst, wie ihr das beantworten müsst, um in dieses Land einreisen zu dürfen. Es ist kein großer IQ-Test. Ob man jemals Folter angeordnet hat, da musste ich stark nachdenken, habe ich jemals in meinem Leben Folter angeordnet. Also ein richtig schwieriger Test. Und dann der Höhepunkt von diesem Bewerbungsprozess war der Besuch der Botschaft in München, wo man vorsprechen musste in mehreren Kabinen, aber auf die letzte Kabine, das war die mit der langen Schlange, die zählte. Das war das Interview. Davon würde abhängig sein, ob gestattet oder ob es nicht gestattet wird, das Visum. Und die einen wurden akzeptiert und sie erhielten ihr Visum. Man hat es an ihrem Lächeln gesehen. Sie durften in dieses Land einreisen für längere Zeit. Die anderen, auch das hat man sofort gesehen, in dieser Botschaft in München wurden abgelehnt. Wenn dies die Praxis von weltlichen Ländern ist und dieses Land ist jetzt nicht so schön, und so ungefährlich, wie viel mehr wird dann Gott unser Leben betrachten? Und zwar der Gott, der in den kleinen Propheten versprochen hat, das Unglück wird nicht ein zweites Mal geschehen. Und der versprochen hat, es wird zu keinem zweiten Luzifer kommen. Die Hoffnung der Adventisten bei dem Erhalt dieses Visums für das himmlische Jerusalem bisher war, dass sie den Verbindlichkeiten nachkommen würden. Wie ein Schuldner, der probiert, alles treu abzubezahlen. Das muss ich tun, ich tue es, das muss ich tun, ich tue es. Ihre Hoffnung war, was der Mensch für Gott tun könnte. Ihre Hoffnung war, was der Mensch für seine Erlösung tun könnte. Das heißt, ihr Fokus lag auf dem Menschen und wozu der Mensch imstande wäre, das konnte nicht gut gehen. Und 1888 zeugt davon, dass es menschlich nicht gut gehen kann, wenn du auf dich selber schaust. Deswegen entbrannte dieser Streit und der Krieg in Gottes Gemeinde 1888. Der wahre Fokus hingegen muss auf Christus liegen. Wozu Christus imstande ist, wozu er in dir imstande ist, was er durch dich zu tun imstande ist. Weil ohne Christus, egal wenn du allen Verbindlichkeiten nachkommst, obwohl du vielleicht alle Gebote hältst, obwohl du alles umsetzt, was du weißt, bist du ohne Christus trotzdem verloren, weil es wertlos ist aus Gottes Augen. Deine eigene Gerechtigkeit, deine eigene Werksgerechtigkeit, ist es alles wertlos. Und dieser Christus, die Adventisten, die hatten Christus einmal vor 40 Jahren, ist ihnen aber irgendwie abhanden gekommen. Einst gaben sie für diesen Christus alles auf. Sie gaben Haus, Hof, teilweise Familie auf, Freunde, die Heimatgemeinde, das Ansehen, sie gaben die Karriere auf. Dann haben sie sich auf Christi kommen vorbereitet. Sie haben ihr Leben ins Reine gebracht. Schatz, habe ich dich heute falsch behandelt? Wir haben es gehört. Nach der Enttäuschung blieben sie auch treu, haben jetzt studiert, haben jetzt geforscht, neue Wahrheiten entdeckt. Was war der Grund der Enttäuschung? Und mit diesen Entdeckungen folgte das Sendungsbewusstsein. Es ist das, was es uns offenbart, das erste Zeichen einer bekehrten Seele, wenn sie anderen mitteilen möchte, was sie erkannt hat. Missionsgeist. Und genau das haben sie gemacht. Und deswegen verkündigten sie diese Wahrheiten. Das Heiligtum, darum wussten sie nicht, die anderen Kirchen, das Gesetz, der Sabbat, die Dreifach-Engelsbotschaft, das waren ihre Unterscheidungslehren. Aber wen haben sie nicht gepredigt und wen haben sie nicht verkündigt? Es war Christus, weil darum wussten doch die anderen, was müssen wir den anderen Christus verkündigen. Sie glaubten, Christus zu predigen wäre nicht nötig. Und aus diesem Grund wurden sie legalistisch. Daher war eine Korrektur nötig. Und diese Korrektur erfolgte 1888, wo sie nach Gottes Wort abermals weissagen sollten. In Eden schon, als der Mensch sich verlassen hatte von diesem schmalen Pfad, der hier zu sehen ist, tat Gott den ersten Schritt. Adam, wo bist du? Als ob es Gott nicht wüsste. Und Gott hat sogar dann die Lösung angeboten. Der Mensch muss nicht selber für die Lösung ringen. Was war die Lösung? Gottes Lösung in Eden war, ich will Feindschaft setzen. Und die zweite Lösung war, Gott machte Adam und Eva Röcke von Fellen und, wie heißt es weiter, zog sie ihnen an. Gott will uns mal in der Ewigkeit offenbaren, wie das abgelaufen ist. Er hat es gemacht, er hat sie ihnen angezogen. Was für eine Liebe, er hat sie damit bekleidet. Bis heute, er muss uns damit bekleiden. Auch 1888 tat Gott den ersten Schritt. Er sandte Boten und er bietet die Lösung für ihr Problem an. Er sandte eine Botschaft. Wo wären die Adventisten heute ohne 1844? Wo wären sie ohne 1888? Damit wären die Adventisten endlich vollständig gewesen. Sie hätten eine harmonische Theologie gehabt, sie hätten ihre Lehren gehabt und sie hätten Christus gehabt. Aber, und hier kommt ein ganz entscheidender Punkt, vielleicht der wichtigste Punkt heute Abend, der uns verständlich macht, warum 1888 so gewaltig schiefgelaufen ist. Denn wenn Gott auch eine Lösung anbietet und wenn Gott uns auch die Korrektur anbietet, muss diese Korrektur angenommen werden. Der Mensch ist am Werk beteiligt und das Werk kann verzögert werden. Der erste Engel, was war mit dem ersten Engel? Einige haben diese Botschaft angenommen und mit diesen ging das Werk voran. Von denen, die den ersten Engel angenommen haben, schien das Licht des zweiten Engels. Und einige von diesen haben das Licht angenommen und mit diesen ging das Werk voran. Dann folgte der dritte Engel, mit dem die jetzt noch übrig geblieben waren. Und auch von denen nur einige haben das Licht angenommen. Und nur mit denen, die es angenommen haben, ging das Werk voran. Und jetzt kommt der vierte Engel, der andere Engel aus Offenbarung 18. Erneut würde die Notwendigkeit bestehen, dass das Licht angenommen werden musste. So war es doch mit den drei Engeln bisher vorher auch immer schon so. Und das Werk könnte nur vorangehen, wenn auch dieser andere Engel angenommen werden würde. Und das Werk vorangehen ist uns offenbart, wäre der Abschluss der Weltgeschichte gewesen. Danach gibt es keine Engel mehr. Es geht nur bis zum vierten, bis zum Engel aus Offenbarung 18. Was verkündigte der erste Engel? Das Gericht. Was verkündigte der zweite Engel? Den Abfall der Kirchen. Was verkündigte der dritte Engel? Die Gültigkeit der Gebote und die Offenbarung des letzten Konfliktes. Es wird die Sabbat-Sonntag-Frage sein, nicht die Klimafrage und nicht sonst was. Was verkündigt der vierte Engel, der andere Engel aus Offenbarung 18? Er verkündigt das Heilmittel für die ganze Welt und dass Errettung allein durch Christus und in Christus geschieht. Und dass niemand aufgrund seiner Werke oder seines schönen Lebens gerettet wird. Und die allgemeine Erwartung von allen war, na, der vierte Engel würde überaus bereitwillig angenommen werden. Weil von all den Botschaften ist das die Botschaft mit der geringsten Prüfung. Einfach nur Christus annehmen. Aber gefehlt. Denn Satan hasst diese Botschaft. Und daher fuhr er 1888 auf alles, was er hatte. Das Heiligtum ist okay. Das Gericht ist okay. Der Sabbat ist okay. aber Christus ist überhaupt nicht okay. Damit wäre seine Kraft auf dein Leben gebrochen. Einige kämpften für Satan, andere kämpften für Gott. Wir werden diese beiden Klassen die nächsten Vorträge sehen. Es war ein Stellvertreterkrieg und der Austragungsort war die Erde. Die erste bis dritte Engelsbotschaft wurde niedergeschrieben im gleichen Kapitel, Offenbarung 14. Und sie erfüllte sich innerhalb von einem Jahrzehnt. Die vierte, nennen wir sie mal vierte Engelsbotschaft, der laute Ruf, wurde niedergeschrieben in Offenbarung 18, 4 Kapitel später. Und sie erfüllte sich 4 Jahrzehnte später. Die erste bis dritte Engelsbotschaft war von Gott gewollt. Die Milleritenbewegung, die Bewegung der Adventisten, die Adventbewegung war von Gott gewollt. Der vierte Engel, Minneapolis, war von Gott gewollt. Der Urheber der drei Engel war Gott. Der Urheber des vierten Engels war Gott. Botschaften 1 bis 3 wurden immer Menschen anvertraut. Erster Engel William Miller, zweiter Engel Charles Fitch, dritter Engel Joseph Bates. Gott hat immer konkrete Menschen gewählt, die diese Botschaft verkündigen würden. Gottes Auge suchte immer im Land nach dem Geeignetsten. Auch die Botschaft des vierten Engels, des anderen Engels, würde erneut Menschen anvertraut werden. Und erneut würde Gottes Auge das Land durchstreifen, wer wäre der Geeignetste, um diese Botschaft des vierten Engels zu verkündigen. Und das himmlische Los an diesem Tag fiel auf Elliot Joseph Wegener. Was hatte er Besonderes? Hatte er irgendwelche tollen Gaben, irgendwelche Talenten? Konnte er in 17 Sprachen sprechen oder sonstige Fähigkeiten? War sein Intellekt so groß? Die Geschichte offenbart uns, er hatte Hingabe, er hatte Liebe zu Gott und er würde seinen Willen Gott ausliefern. Menschen schauen auf Äußerlichkeiten. Keiner von uns hätte David erwählt, aber der Himmel schaut aufs Herz. Nach den Äußerlichkeiten war Wegener der Sohn eines bekannten adventistischen Pioniers. Er besuchte das Battle Creek College, studierte Medizin, schloss es 1878 ab, arbeitete im Battle Creek Sanatorium, heiratete, ihr hört mir gut zu, morgen kommt der Test, ja, Jessie Moser, sie zeugten 2 Kinder. Und bis dahin ging das Leben, sein Leben, den gewohnten Gang eines guten christlichen Gentlemans. Doch dann würde Gott einen anderen Gang einlegen. Denn 1882 würde er ein Erlebnis haben, das er nie wieder vergessen würde. Und zwar auf einem Camp-Meeting in Healdsburg. Er war gerade 27 Jahre alt. Und dieses würde ihn dazu veranlassen, ein völlig neues Studium auf sich zu nehmen. Er würde sogar seinen Medizinberuf aufgeben für dieses Studium und würde innerhalb der Gemeinde zur Zielscheibe, zum Angriffspunkt seiner eigenen Brüder werden. Und das Erlebnis, sagt er, war so real wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Ich saß entfernt von der Versammlung im großen Zelt auf einem Camp-Meeting in Healdsburg, Kalifornien. An einem düsteren Sabbatnachmittag. Plötzlich schien ein Licht um mich herum, welches das Zelt heller erleuchtete, als es die Mittagssonne hätte tun können. Hier sah ich Christus hängen am Kreuz, gekreuzigt für mich. In diesem Moment verspürte ich, wie niemals zuvor, dass Gott mich liebte und Christus für mich gestorben ist. Langsam beginnt der vierte Engel an Fahrt aufzunehmen. Sah Gott wirklich die Notwendigkeit, diesem Volk, diesem Wegener, dieses Licht vom gekreuzigten Christus, gab es keine wichtigeren Wahrheiten zu geben? Mit Christus begann in Eden das Erlösungswerk. Mit Christus würde das Erlösungswerk am Ende auch wieder enden auf dieser Welt. Seine Studien, seine Regelstudienzeit waren 6 Jahre, 1882 bis 1888. 1888 war dann die Zeit für den Showdown und zwar die Generalkonferenz in Minneapolis. Warum Minneapolis? Weil es sich von dort, über die ganzen Delegaten, die waren, dort waren, von der ganzen Welt, hätte in alle Welt ausbreiten können, dieses Licht, was Gott hier Wegener gab. Hatten die Adventisten es Not, dieses Licht vom gekreuzigten Christus zu bekommen? Damit hätte sicherlich niemand gerechnet. Der Punkt ist aber der, dass Gott unsere Bedürfnisse kennt und er gibt uns Speise zur rechten Zeit. Der Verlauf war, Wegener studierte dieses Thema. Er würde ein Jahr später sein Medizinstudium dafür aufgeben. Er würde Redakteur des Science werden, eine adventistische Zeitschrift, würde hier seinen Vater unterstützen, der Herausgeber dieser Zeitschrift war. Dort würde er im Jahre 1884 auf jemand anderen stoßen, und zwar auf A.T. Jones. Christus sandte seine Jünger damals immer zu zweit aus. Die Aussendung der Zwölf zu zweit. Das heißt, damals war die Verkündigung des Evangeliums der ganzen bekannten Welt. Christus sendet sie zu zweit aus. Am Ende der Welt wird erneut das Evangelium der ganzen Welt verkündigt werden. Und Christus, der heute immer noch beruft, nicht nur damals, als er auf der Erde war, sendet erneut zu zweit aus. Also würde er nicht Wegener alleine schicken, er würde Jones und Wegener schicken. Er beruft zu zweit. Alonzo Jones diente in der US Army bis 1873, verließ dann die Armee und wurde gläubig, wurde Adventist. Das ist der Waffendienst nicht mehr möglich. Er war bekannt für seinen Wissensdurst. Er studierte die Geschichte, er liebte das Schreiben und das brachte ihn zum Science, wo er auf Wegener stieß. Das heißt, Gott führt die Menschen zusammen, die zusammengeführt werden sollen. Und das ist kein Zufall. Auch das hier war kein Zufall. Dann würde er Wegener helfen, ab 1885 bei der Herausgabe dieser Zeitschrift. Beide sollten ein Jahr später, ab 1886, Redakteure, Chefredakteure werden, nachdem Wegeners Vater nach Europa gegangen war. Und ihr Schwerpunkt war Christus. Obwohl sie nie gemeinsam studiert hatten, so berichtet Jones, jeder von uns studiert die Bibel für sich. Niemals in unserem Leben verbrachten wir auch nur eine Stunde im gemeinsamen Studium. Dennoch wurden wir in völliger Übereinstimmung zu den biblischen Wahrheiten geführt. Eine Illustration macht dies deutlich. Eines Sabbats besuchte Bruder Wegener ein Camp-Meeting und ich predigte an seiner Stelle in Oakland. Mein Thema war Gerechtigkeit durch den Glauben. Den darauffolgenden Sabbat predigte er in der Gemeinde in Oakland und ich ging nach San Francisco. Am Sonntagmorgen, als ich in das Science-Büro ging, fragte ich Bruder Bowman, was hat Wegener gestern gepredigt? Er antwortete, das Gleiche, was du letzten Sabbat gepredigt hast. Ich fragte ihn, über welchen Vers predigte er? Er sagte, über den gleichen Vers, über den du predigtest. Ich fragte, welchen Verlauf die Predigt nahm und welche Veranschaulichung er wählte. Er sagte, er machte es exakt so wie du. Wie schön, wenn Brüder sich einig sind. Diese Brüder waren sich einig und bald würden sie die Gemeinde auf den Kopf stellen. Und bald würde jeder um ihre Botschaft wissen. Aber ihre Konsonanz traf auf Dissonanz bei den anderen. Und ihre eigenen Brüder, vor allem die Leiter, würden sie und die Botschaft aufs Stärkste bekämpfen. Christus, der selber dieses Leid erfahren hat, sagt, des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Du weißt, wer dein Hausgenosse bei dir im Haus ist. Aber wer ist dein Hausgenosse bei dir in der Gemeinde? Deine eigenen Brüder, deine eigenen Schwestern, deine geistliche Familie. Der Kampf tobte, und wisst ihr warum? Weil sie verbotene theologische Ansichten hegten. Und es betraf die Auslegung des Gesetzes im Galaterbrief. Da hatten sie eine Auffassung, die nicht vertreten hätte werden dürfen. Wie bei den Juden, auch bei den Juden gab es Ansichten, die hättest du nicht vertreten dürfen. Und wir lesen von diesem Gesetz, Paulus schreibt es, wozu nun das Gesetz? Er sagt, Der Übertretungen wegen wurde es, Nummer 1, hinzugefügt. So ist also das Gesetz, Nummer 2, unser Lehrmeister geworden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht länger, nicht mehr unter diesem Lehrmeister, Luther übersetzt mit Zuchtmeister. Paulus vermag sich nicht die Folgen seiner Zeilen, seiner Worte vorzustellen. Weil er hat von diesem Gesetz gesprochen, aber hat selber nicht eindeutig geschrieben, von welchem Gesetz er schreibt. Es ist eine Auslegungssache. Er wird sich unfähig gewesen sein, vorzustellen, welche Sprengkraft diese Worte ein paar Jahrhunderte später gehabt haben und wie diese Worte und der Streit, der dadurch eskaliert, imstande war, den Weltverlauf zu beeinflussen. Paulus schreibt hier vom hinzugefügten Gesetz und dem Gesetz, welches unser Zuchtmeister geworden ist. Und die Frage war, welches Gesetz meint er? Mein letzter Gedanke, hört noch kurz zu. Die klassische Sicht der Adventisten war, das ist das Zeremonialgesetz. Das heißt, es sind die rituellen Vorschriften der Juden, die den Erlösungsplan versinnbildeten. Mit den Lämmern, die geopfert werden mussten, musste alles geregelt werden. Wie machst du das? Dafür braucht es ein Gesetz, das Zeremonialgesetz. Und die Argumente dafür, es muss das Zeremonialgesetz sein, war, na, Paulus spricht doch, wir haben es eben gelesen, von dem Gesetz, das unser Lehrmeister geworden ist. Also es kam später. Und Paulus spricht, dass wir hinfort nicht länger unter dem Lehrmeister stehen. Es wurde aufgelöst. Das kann nur das Zeremonialgesetz sein. Denn es kam ja erst mit dem Sündenfall. Vorher musste ich nicht klären, wie ich diese Lämmer opfer. Und mit Christi Tod wurde es wieder abgetan und brauchte ich es nicht mehr, weil es erfüllt wurde, der Typus, durch Christus. Und die Ansicht der Adventisten war, unmöglich könnte Paulus von den 10 Geboten sprechen. Denn die 10 Gebote sind ja noch gültig. Und jetzt kommen Jones und Wegener auf die Bühne und sagen allen Ernstes, Paulus spricht hier von den 10 Geboten. Und die Brüder, die leider sofort, wie bitte? Wollt ihr Männer aus Kalifornien von der Westküste wirklich behaupten, die Gebote seien abgetan worden durch den Glauben? Ist das eure Auffassung? Damit tobte der Stier und fertig war die Katastrophe in Kurzform. Immer wenn die Katastrophe aufkommt, dann ist es das Zeichen dafür, dass Gott angefangen hat zu wirken. Denn es heißt hier, immer wenn die Botschaft der Wahrheit die Menschen mit besonderer Kraft erfasst, was macht dann Satan? Hier ist es uns offenbart. Ruft Satan seine Mitarbeiter auf den Plan, um, wie bitte, einen Streit über Nebensächlichkeiten zu entfachen. Auf diese Weise lenkt er die Aufmerksamkeit von der Hauptsache ab. Diese Zeilen finden sich im Leben Jesu. Das Leben Jesu kam raus 1898. Ellen konnte diese Zeilen schreiben, sie schrieb es ja logischerweise davor, 3 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre davor, sie weiß es, wir können sie mal fragen. Sie konnte diese Zeilen schreiben, weil sie es selber erlebt hatte, zur Zeit von 1888, wie ein Streit über Nebensächlichkeiten das, was Gott in der Gemeinde zu wirken beabsichtigte, kaputt machte. Das heißt, wenn Streit in die Gemeinde getragen wird, wenn Streit in die Familie getragen wird und wenn Streit in die Welt getragen wird, wo uns am laufenden Bande irgendwelche Nebensächlichkeiten, Unwichtigkeiten, irgendwelche Details über Bangladesch, Singapur oder Kirgisistan präsentiert werden, als wären sie der Nabel der Welt und dass die ganze Zeit wir mit diesen Dingen beschallt werden müssen, Nebensächlichkeiten, dann wissen wir, ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott begonnen hat zu wirken. Und Satan, das sagt es aus, dies verhindern möchte. Mögen wir aus der Geschichte lernen und es einmal besser machen als unsere Brüder, Schwestern, Vorväter in der Vergangenheit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns neben der Prophetie die Geschichte gibst, dass wir daraus lernen, für den Konflikt, der wieder zurückkehren wird, wir dann die rechte Rolle einnehmen, die die richtige Rolle ist, einzunehmen, uns für das ewige Leben entscheiden und auch, dass wir heute schon durchschauen, wie Satan am Wirken ist, wenn du anfängst, auch in der Gemeinde, in der Welt die Dinge an dich zu reißen und die letzten Ereignisse über diese Welt hereinrollen zu lassen. Vielen Dank dafür. Segne uns, helf, dass wir uns diese Dinge behalten und präge sie in unser Herz ein. Im Namen Jesu. Amen.